mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, in diesem Jahr haben wir im Urlaub einen Abstecher nach Wittenberg gemacht. Wittenberg, die Wiege der Reformation, Wirkungsstätte von Martin Luther, Philipp Melanchthon, Johannes Bugenhagen und vielen anderen Reformatoren. Ja, es war für uns sehr beeindruckend, zwischen der Schlosskirche und dem Schwarzen Kloster all die historischen Gebäude zu betrachten und ein wenig den Geist der Reformation einzuatmen. Und natürlich begegnet uns überall, in allen Häusern, die wir besichtigt haben, dieses Sola Gratia aus dem Römerbrief des Paulus. Nur aus Gnade und nicht durch eigenes Zutun können wir Menschen vor Gott gerecht werden. Mit diesen Worten hat Martin Luther gegen den unseligen Ablasshandel gekämpft, der den Menschen damals vorgaukelte, dass man sich mit Geld von den Sünden freikaufen kann. Man kann sich durch sein Geld oder durch gute Taten nicht vor Gott freikaufen, denn Gottes Gnade ist für uns nicht verfügbar. Sie ist ein Geschenk, das man nicht einfordern kann. Das alles fiel mir ein, als ich den Predigttext für den heutigen Sonntag gelesen habe, aus dem Jakobusbrief. Und das fiel mir ein, weil Martin Luther diesen heutigen Predigttext voller Verachtung als eine strohene Epistel bezeichnet hat. Hatte Luther recht? Ist das eine strohene Epistel? Sola Gratia? Und jetzt der Text aus dem Jakobusbrief? Hören Sie selbst. Ich lese aus dem Jakobusbrief im zweiten Kapitel die Verse 14 bis 26 in der Fassung der neuen Genfer Übersetzung. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott selbst als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich, wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Soweit unser Predigttext. Genauso nämlich, wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. strohene Epistel? Nun, Jakobus, den Luther hier verurteilt, der war zu seiner Zeit nicht irgendwer. Er war einer der Brüder Jesu, der zwar erst nach der Auferstehung zum Glauben kam, der aber in der christlichen Gemeinde ein hohes Ansehen hatte. Ganz offensichtlich stehen die Worte des Jakobus im Gegensatz zu denen des Apostel Paulus im Römerbrief. Ganz offensichtlich? Nun, ich denke nicht, dass es diesen Gegensatz in den Aussagen gibt, der Luther zu seinem vernichtenden Urteil über Jakobus führte. Aber schauen wir mal genauer hin. Im Text steht, angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Ich bin der Meinung, hier hat Jakobus nicht der Werkgerechtigkeit das Wort geredet, sondern eher der Konsequenz, die sich aus dem Glauben ergibt, beinahe zwangsläufig. Im Mittelpunkt von Jakobus Aussage steht ja nicht das Einfordern der Gnade Gottes durch den Einzelnen, sondern die Konsequenz daraus, dass uns gerade diese Gnade Gottes doch schon zuteil geworden ist. Glauben heißt Gottes Gnade anwenden. Durch offene Ohren und Augen, die die Not der Mitmenschen hören und sehen. Durch die tätige Liebe, die den Mitmenschen das zuteil werden lässt, was sie zum Leben brauchen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, es ist die Liebe, welche die treibende Kraft unseres Glaubens ist. Am Anfang steht Gottes Liebe zum Volk Israel. Eine Liebe, die Gott nie aufgekündigt hat. Und in Jesus Christus äußert sich die Liebe Gottes nun für uns alle, auch für uns. Gott weiß, dass wir Menschen schwach sind. Schwach im Glauben, schwach in der Liebe, schwach in unseren Taten. Und weil das so ist, deshalb bedürfen wir täglich der Gewissheit, dass Gottes Liebe auch und vor allem uns Schwachen gilt. Jesus sagt, ich bin nicht für die Gerechten gekommen, sondern für die Sünder, aus Liebe. Aber, liebe Gemeinde, mit der Liebe ist das so eine Sache. Wenn sie zum Beispiel nur von einem Menschen empfunden und von der anderen Seite nicht erwidert wird, dann kann man diese Liebe bestenfalls als eine unglückliche Liebe bezeichnen. Das kennen wir aus jeder menschlichen Beziehung. Gibt es jedoch empfundene und erwiderte Liebe, dann löst das immer Handlungen und Haltungen aus, die dem geliebten Menschen zugutekommen sollen. Fürsorge, ein liebevoller Blick, ein Streicheln, ein Kompliment, ein überraschendes Geschenk und ein großes und unerschütterliches Vertrauen. Wer liebt und geliebt wird, der kennt keine Zweifel an dieser Liebe, der kennt kein Misstrauen. Und wenn ich nun sage, ich liebe Gott und unseren Herrn Jesus Christus, dann muss es doch so sein, dass ich ihm mit aller Kraft vertraue, oder? Liebe heißt Vertrauen, Glaube heißt Vertrauen. In einer Kirche des amerikanischen Mittelwestens, in diesem Getreidegürtel, da sah sich der Prediger genötigt, an einem Sonntag seine Gemeinde im Gottesdienst zu rüffeln. Euer Unglaube, liebe Schwestern und Brüder, ist ein Skandal. Wir sind hier versammelt, um ein Bittgebet an den Himmel zu richten. Er möge uns nach der langen Trockenheit doch endlich Regen schicken. Und was sehe ich? Nicht einer von euch hat für den Heimweg einen Regenschirm mitgebracht. Offensichtlich beklagt der Prediger das fehlende Vertrauen seiner Gemeinde in die eigenen Gebete und deren Erhörung. Aber sind wir mal ehrlich. Wessen Vertrauen in die Kraft des Gebetes und in die Zusage Gottes wäre so groß, dass er oder sie zu einem solchen Bittgottesdienst tatsächlich einen Schirm mitgebracht hätte? Haben wir kein Vertrauen? Ist uns die Liebe Gottes nicht geheuer? Liebe heißt Vertrauen und den Wunsch, dem Gegenüber Gutes zu tun. Ist Gottes Liebe zu groß für uns? In einer zugegeben umstrittenen Deutung der 10 Gebote heißt es, statt du sollst nicht stehlen, steht dort, wenn du mich, deinen Gott, wirklich liebst, dann wirst du nicht stehlen. Unser Handeln als Konsequenz aus Gottes Liebe und seiner Gnade, das ist ein hoher Anspruch an uns, aber er ist gerechtfertigt, denn es geht auch schließlich um ein hohes Gut für uns, um das höchste Gut. Es geht um unsere Erlösung, es geht um den Frieden, es geht um Ruhe und Geborgenheit. Es geht um das ewige Leben, das wir nur bei Gott finden können. Das können wir uns nicht erkaufen, wie es der Ablasshandel vorgaukelte. Das können wir uns nicht verdienen, indem wir besonders fromm und mildtätig sind. Das können wir nur aus Gnade und im Glauben von Gott empfangen. In der Liebe, die er uns schenkt und die wir erwidern dürfen. Und die Erwiderung dieser Liebe Gottes zeigt sich dann eben in unseren Taten. Wenn wir Gott wirklich lieben, dann werden wir denen, die hungern, das geben, was sie brauchen, Nahrung. Wir werden in Erwiderung der Liebe Gottes den Obdachlosen eine Wohnung geben, den Flüchtlingen einen sicheren Ort, den Kranken einen Ort, an dem sie sich pflegen lassen können. Wir werden den Trauernden Trost schenken, den Einsamen eine Gemeinschaft und wir sollten das alles tun, indem wir davon erzählen, dass es Gottes Liebe zu uns ist, die uns das eben alles tun lässt. Wir sollten darüber reden. Und so ist auch für mich der angebliche Gegensatz zwischen Jakobus und Paulus aufgehoben. Denn es geht ja nicht darum, dass wir uns unserem Nächsten zuwenden, weil wir uns bei Gott dadurch einen Bonus erhoffen. Diesen Bonus, den haben wir doch längst. Wir sollten Nächstenliebe schenken, weil sie die Liebe widerspiegelt, die Gott uns gegenüber in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt hat. Und selbst wenn es so ist, dass uns die Gotteliebe nicht immer so trägt, dass wir sie weitergeben können, dann bleibt uns der Trost, dass wir auch das vor Gott bringen können. Selbst wenn wir schwach werden, sündigen, uns von Gott entfernen, dann ist seine Liebe zu uns Menschen doch so groß, dass wir jederzeit umkehren können. Umkehren zu Gott. Denn er wird die Tür, die er uns in Jesus Christus geöffnet hat, er wird diese Tür nicht verschließen. Wir müssen also keine Angst vor der Größe von Gottes Liebe haben, denn sie trägt uns und sie will eigentlich nur erwidert werden. Wir selbst haben es in der Hand und im Herzen, diese Liebe Gottes auch für andere sichtbar zu machen. So wünscht es sich der Autor des Jakobusbriefes und so wünscht es sich übrigens auch Martin Luther, der gesagt hat, dass jede Handlung eines glaubenden Menschen immer auch ein kleiner Gottesdienst ist. Und so wünsche ich uns allen die Kraft, Gottes Liebe zu erwidern und durch unsere Taten und durch unser tägliches Leben in die Welt zu tragen. Ich bin der Meinung, jeder Mensch hat das Recht darauf, durch uns Christen von dieser großen Liebe Gottes zu erfahren. Lasst uns den Weg der Gerechtigkeit gehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre uns in Christus Jesus. Amen.